Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Mental Health ist nicht immer ein psychischer Knacks, sondern ich versuche das so ein bisschen aus diesem Stigma rauszuholen. Also früher war es immer, der Kollege hat einen Herzinfarkt. Ja, scheiße, aber der hat ja auch viel Gas gegeben. Aber das ist ja fast schon wie in Orden, ne? Wenn ich merke, mir geht's nicht gut, ist hilfreich zu verstehen, warum bin ich aus der Balance geraten, bevor ich anfange, konkrete Maßnahmen quasi zu ergreifen. Was uns wirklich krank macht und viel schlimmer ist, glaube ich, noch als Rauchen, also ist für mich Social Media. Social Media und die ist always on. Wenn man raucht, dauert das ein paar Jahre, bis es dich umhaut. Bei sozialen Medien und bei diesen ganzen digitalen always on geht das viel, viel schneller. Und das ist etwas, wo quasi eine Beharrung da ist, weil viele finden das toll. So wie in vielen Organisationen es toll ist, so wie es, also man weiß, man müsste in einer Organisation Dinge anders machen, aber es fühlt sich doch so bequem an, so wie es jetzt ist. Und wenn wir das jetzt mal auf den Menschen übertragen würden, es fühlt sich doch bequemer an, zwischendurch mal die Mails zu checken oder mal einen YouTube-Short zu gucken oder dies oder das. Und warum fühlt sich's toll an? Weil es immer wieder ein Dopamin-Kick ist.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sebastian wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schöne Grüße aus Hannover. Hallo Gabriel.
Da bin ich gerade durchgefahren, vor wenigen Tagen durch Hannover.
Ja, wir liegen sehr zentral. Da kommt man immer mal durch, wenn man mit dem Zug unterwegs ist.
Immer wenn man aus Hamburg kommt, ne, und irgendwo in die Republik fährt. Das ist ja mit Rostock ja nicht so. Da fährt man höchstens durch, wenn man mal zur Insel Rügen will, nach Stralsund,
ja, genau,
oder so die Richtung. Aber eher selten. Schön, dass du wieder da bist. Ist schon eine ganze Weile her. Ich habe nochmal nachgeschaut. Folge 175, das war der September 2023. Wir sprachen über dein Buch Leben mit Hirn. Jetzt gibt's ein neues, das sehr erfolgreich ist. Und ich freue mich, dass wir drüber sprechen können. Ich hoffe, dir geht's gut heute.
Danke. Ja, sehr. Ich freue mich auch.
Erzähl doch mal ganz kurz für die dich nicht kennen. Beim letzten Mal hast du es ja meiner mittleren Tochter schon erzählt. Das ist ja hier so die Signature-Frage, falls du dich erinnerst. Ja. Alle meine Gäste dürfen ihr erklären, was sie so tun. Den Job hast du jetzt ja schon gemacht. Von daher erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst für die dich nicht kennen heute.
Okay, also ich bin Sebastian, ich lebe in Hannover, ich bin fast 50. Ich habe viele Jahre in Unternehmen wie Sony Music, Swisscom, Ericsson gearbeitet, habe damals digitale Geschäftsfelder entwickelt weltweit, habe mich 2008 selbstständig gemacht, habe damals durch ein gemeinsames Projekt den Hirnforscher Gerald Hüther kennengelernt. Und wir haben festgestellt, dass die Themen, die ihn interessieren und die mich interessieren, da gab es so eine gemeinsame Schnittmenge. Das war so die Frage, wie gelingt es manchen Unternehmen, die in ihnen liegenden Potenziale besser zu entfalten als andere? Und daraus ist eine Initiative entstanden, die heißt Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen. Kulturwandel.org ist die Website. Und seit vielen Jahren habe ich hunderte von Gesprächen mit Protagonisten in Unternehmen geführt, die sich in Transformationsphasen befinden. Wir haben viel davon auf der Website kulturwandel.org veröffentlicht. Ich habe einige Bücher dazu geschrieben, die sich insbesondere mit der Frage von Führung, Kulturwandel, Neurowissenschaft beschäftigen. Also ich erkläre ganz viele Dinge aus der Sicht der modernen Hirnforschung. Und in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass in diesen Veränderungsphasen ist natürlich auf der einen Seite interessant ist, wie muss man führen? Also das ist das, was viele Unternehmen interessiert, die mir zuhören oder meine Bücher kaufen oder zu meinen Trainings kommen oder mich buchen oder was auch immer. Und darüber hinaus merkte ich, dass in diesen Unternehmen die Menschen, die in diesen Veränderungsphasen sind, quasi einen Weg finden müssen, damit umzugehen, weil diese ständige Veränderung, in der wir uns befinden, macht was mit Menschen. Und daraus ist mein vorletztes Buch entstanden, das heißt Leben mit Hirn. Da geht es darum, mit welchen mentalen Methoden man mit den Stressoren des Lebens besser umgehen kann. Und dann habe ich gemerkt, dass es manchmal aber so intensiv ist, dass die reine mentale Arbeit nicht mehr ausreicht und dann braucht es einen Blick, der noch weitergeht, nämlich der Blick auf die Körper. Und daraus ist das neue Buch entstanden. Das heißt, die drei Säulen der Gesundheit. Das habe ich mit einem befreundeten Arzt geschrieben. Und in diesem Buch geht es insbesondere um die Fragestellung, wie schaffen wir es, langfristig gesund zu bleiben? Weil, was die WHO vor Jahren schon festgestellt hat, wir werden zwar immer älter, also der Lifespan wird immer länger, aber wir werden immer früher krank. Also der Health Span wird immer kürzer. So, das ist es in a nutshell.
Ist ganz interessant, weil zuletzt ja viel über Longevity gesprochen wurde. Das ist ja so ein neues Buzzword. Wir lieben ja Buzzwords. Es ist ja offensichtlich so. Das Buzzword New Work haben wir gerade in den Ruhestand verabschiedet. Longevity ist noch hot. Und ja.
Wir haben es extra nicht verwendet, diesen Begriff, weil wir uns da auch ein bisschen von abgrenzen.
Ja. Und gleichzeitig finde ich auch interessant, dass alle immer so auf der Suche sind nach so super fancy Rezepten und dabei liegen sie oft auf der Hand. Also schlaf doch einfach mal genug, schlaf besser, ernähr dich gesund und so weiter und so fort. Also irgendwie scheint es manchmal so zu sein, ich meine, beim letzten Mal haben wir auch schon drüber gesprochen, dass uns so Dinge eigentlich klar sein sollten und wir aber immer noch nach etwas anderem suchen, um dahin zu kommen, wohin der Weg gar nicht so weit ist.
Genau, und manchmal braucht man einfach nur ein Warum. Man muss ein Verständnis bekommen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, damit man, wie du schon sagst, die einfachen Dinge versteht. Und ja, Longevity, das hat so viel mit diesem Biohacking zu tun. Und das ist was, was ich ganz oft höre, wenn ich mit Menschen arbeite. Jedes Mal, wenn ich darüber erzähle, was ich gerade geschrieben habe oder womit ich mich gerade beschäftige, ist immer dieses, ja, und was soll ich jetzt konkret machen? So, wir haben alle, also viele Menschen haben so diesen Wunsch, dieses the one silver bullet, ich nehme dieses Mittel oder ich mache ein bisschen mehr Sport oder ich mache dies oder das und dann wird's gut. Normalerweise ist es nicht so einfach.
Die Abkürzung suchen wir.
Ja. Ja.
Es werden auch Podcasts gemacht oder gehört auf der Suche nach einer Abkürzung.
Ja.
In der Hoffnung, man muss dann nicht den ganzen Job machen.
Ja, und das ist am Ende ist es gar nicht so schwer. Es sind einfach so, es sind, was hilfreich ist zu verstehen, also wenn ich merke, mir geht's nicht gut, ist hilfreich zu verstehen, warum bin ich aus der Balance geraten, bevor ich anfange, konkrete Maßnahmen quasi zu ergreifen. Das erlebe ich ganz oft, dass wir hatten gestern gerade, so Stefan und ich haben so einmal pro Monat so einen Zoom-Call mit Menschen, die das Buch gelesen haben, und da bekommen wir im Vorfeld so Fragen. Und gestern war auch wieder so eine dabei. Ich habe jetzt schon das und das Mittel genommen. Sollte ich das noch nehmen, würde das jetzt einen Unterschied machen? Und das ist dieser Wunsch, dieses, ich nehme das eine Mittel oder ich mache diese, nehme eine, diese Maßnahme. Und da, genau, da setzen wir so ein bisschen an. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, sagen wir auch ganz oft, dass wir halten nicht so viel von Nahrungsergänzungsmitteln. Also es gibt ein paar, die hilfreich sind, aber dieses Riesenmaß an Angebot, was es am Markt gibt, ist ganz viel Geldmacherei. Ja. Und am Ende des Tages brauchen wir gar nicht so viel. Der liebe Gott hat den Körper nicht so gebaut, damit wir die ganze Zeit Nahrungsergänzungsmittel an uns reinwerfen. Ja. Also manchmal schon, wenn man so ein bisschen aus der Balance geraten ist, aber ein guter, gesunder Körper braucht gar nicht so viel, was man ihm zuführen muss.
Ich habe natürlich viele Fragen mitgebracht zu deinem aktuellen Buch, Die drei Säulen der Gesundheit. Mich interessiert aber, weil wir im New Work Chat Podcast sind, auch nochmal das Thema Kultur und Kulturwandel, was ja damit auch zu tun hat. Da werden wir heute bestimmt noch hinkommen.
Ja.
Da haben wir letztes Mal ja auch schon viel drüber gesprochen. Wir kamen auch auf Otto zu der Zeit und Krüger, der ja hier im Podcast war, und Dennis Chan bei der Haspa und auch viele andere. Ja. Hast du auch den Eindruck, dass es in den letzten Monaten, letzten anderthalb Jahren fast in Unternehmen mehr darum ging, die Kultur zurückzuwandeln, falls man das so sagen kann? Was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe interessanterweise gerade vorletzte Woche ein Interview geführt mit Nadine Otto von dem Unternehmen Gundlach hier aus Hannover. Die sind gerade in einer zweiten Phase der Transformation, weil sie gesagt hat, wir sind zu sehr im rosaroten Gummiboot gewesen und wir müssen uns mal auf die Zahlen fokussieren. Es geht nicht darum, dass sich alle hier wohlfühlen und alle das machen, worauf sie Lust haben, sondern am Ende des Tages müssen wir wirtschaftlich auch gut dastehen. Ja. Was ich erlebe, ist weiterhin ein unglaublich großer Antrieb, sich mit Kultur beschäftigen, und zugleich ist etwas, hat sich verändert. Es ist nicht mehr so viel Euphorie dabei. Es ist nicht mehr so viel Freude dabei. Es ist nicht mehr so viel Aufbruch dabei, sondern es ist eher dieses, okay, wir müssen uns damit jetzt beschäftigen, weil wir wissen, wir stehen gerade an einem echt schwierigen Punkt. Aber es ist eher also das Gefühl von Druck ist immer mehr da. Und weniger dieses, also es ist eher ein Weg von als ein Hinzu, was ich erlebe. Und es wird mehr. Das wird definitiv mehr. Also Ich hatte ja mit Gerald Hüther 2011 mit dieser Kulturwandelinitiative begonnen. In den ersten Jahren war das echt schwierig, Unternehmen zu finden, wo man messbar zufriedener, messbar loyalere, messbar gesündere Mitarbeitende traf und Unternehmen, die durch diese Mitarbeitenden besonders gut über sich hinauswuchsen. Dann gab es 2015, 16 fing das so an, die digitale Transformation. Das war plötzlich eine Triebfeder für viele Unternehmen, sich mit Kultur zu beschäftigen. Und KI ist im Grunde genommen digitale Transformation auf Steroiden. Das wird vielleicht bei manchen Unternehmen noch ein bisschen dauern, aber das wird relativ bald kommen, dass das eine ganz, ganz starke Triebfeder wird für viele Unternehmen, sich mit der eigenen Transformation zu beschäftigen, weil das eine disruptive Stärke hat, die weit über das hinausgeht, was wir 2015, 16, 17 so erlebt haben.
Ja. Und ist es nicht auch so, dass man sich eine Organisation wie einen Organismus vorstellen kann, der ja vielleicht auch an Dingen krankt? Und also auch da gibt es ja Parallelen zu unserem Organismus als Menschen, oder? Die Parallele hatte ich so ein bisschen auch, als ich mich nochmal mit deinen Themen beschäftigt hatte.
Naja, es gibt so diese Behaarungs, Transformation ist ja nie besonders angenehm für viele. Also es ist immer vom kleinen Anteil der Organisation angenehm und der andere hält gerne an dem fest, was da schon war. Genau das Gleiche haben wir auch mit unserem Körper, dass wir quasi, wenn wir bestimmte Automatismen haben, an die wir uns gewöhnt haben, lassen wir sie ungern los. Ja. Nennen wir ein Beispiel. Also was uns wirklich krank macht und viel schlimmer ist, glaube ich, noch als Rauchen, also ist für mich Social Media. Social Media und die ist always on. Wenn man raucht, dauert das ein paar Jahre, bis es dich umhaut. Bei sozialen Medien und bei diesen ganzen digitalen always on geht das viel, viel schneller. Und das ist etwas, wo quasi eine Beharrung da ist, weil viele finden das toll. So wie in vielen Organisationen es toll ist, so wie es, also man weiß, man müsste in einer Organisation Dinge anders machen, aber es fühlt sich doch so bequem an, so wie es jetzt ist. Und wenn wir das jetzt mal auf den Menschen übertragen würden, es fühlt sich doch bequem an, zwischendurch mal die Mails zu checken oder mal einen YouTube-Short zu gucken oder dies oder das. Und warum fühlt sich's toll an? Weil es immer wieder ein Dopamin-Kick ist. Das Problem mit diesen die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, warum sind wir eigentlich heute so viel sensibler als vor 10 oder 20 Jahren? Warum sind Jugendliche heute viel, viel sensitiver, als wir es in unserer Jugend waren? Wir sehen das in den USA ganz stark. Das Thema Mental Health bei Jugendlichen ist ein Riesending und inzwischen weiß man, es ist nicht nur eine Korrelation, sondern es ist eine Kausalität zum Thema soziale Medien. Und der neurobiologische Hintergrund ist ein ganz einfacher. Unser Gehirn ist dafür gemacht, Dopamin ab und zu auszuschütten, wenn wir etwas erreichen. Also Dopamin ist ein Neurotransmitter in unserem Kopf, den wir, wenn wir an etwas gearbeitet haben, haben wir etwas erreicht, dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Gibt eine kurze Belohnung. So, und heutzutage brauchen wir eigentlich nur einen Bildschirm und haben alle 30 Sekunden einen Dopamin-Kick, wenn wir nämlich das nächste Video angucken oder die nächste WhatsApp-Nachricht oder den nächsten Like. Und das Problem mit dieser unglaublichen Dopaminflut ist, dass unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, mit so viel Dopamin klarzukommen. Und was geschieht, ist, dass sich zwei Strukturen in unserem Gehirn verändern. Zum einen der emotionsverarbeitende Teil, die sogenannte Amygdala. Das ist der Teil, der verantwortlich ist, emotionale Reize zu verarbeiten oder auch emotionale Impulse zu produzieren. Und dieser Teil, diese Amygdala, die wird überaktiv durch diese regelmäßigen Dopamin-Zufuhr, die wir bekommen. Das ist der Grund, warum solche Thematiken wie Angststörungen oder Depression so stark zunehmen. Es ist eine Überaktivität der Amygdala. Und es gibt einen anderen Teil in unserem Gehirn, der sogenannte präfrontale Kortex, der befindet sich hinter unserer Stirn. Der hat ganz viele wunderbare Funktionen. Unter anderem ist ein Teil seiner Funktion die Regulation der Amygdala. Also im Grunde genommen das Dämpfen dieser emotionalen Impulse. Und das Problem ist, dass der präfrontale Kortex, also insbesondere die Netzwerke des präfrontalen Kortex, die Amygdala runterregulieren, die werden schwächer. Das heißt, wir haben zwei Dinge, die gleichzeitig passieren. Zum einen können wir die Amygdala nicht mehr so gut regulieren, zum anderen wird sie überaktiver. So, und diese Überaktivierung sorgt dafür, dass wir auf einer psychoemotionalen Ebene einfach viel, viel sensitiver reagieren oder unsere Kinder viel, viel sensitiver reagieren, als wir vielleicht im Alter, als wir so alt waren. Oder vielleicht passiert es auch mit uns Erwachsenen, dass wir heute sensitiver, emotional angefasster sein können, schneller angefasster sein können, als das vor 10 oder 20 Jahren noch der Fall war. So, das ist so ein Aspekt, der uns leider immer sehr aus der Balance bringt.
Was hat den Anstoß dazu gegeben, dieses Buch zu schreiben? Also Gesundheit beschäftigt dich ja schon länger und auch die Frage, wie es mit uns, unserem Gehirn und unserem Organismus zu tun hat. Aber warum dieses Buch, was ja super eingeschlagen ist?
Zwei Gründe. Also Grund Nummer eins war, dass ich tatsächlich selbst eine gesundheitliche Krise hatte, wo es mich ein bisschen aus der Balance geworfen hat. Und ich dachte, wow, was ist denn hier los? Und gemerkt habe, dass ich, ich bin nie jemand gewesen, der zu einem Arzt gegangen ist. Ich brauchte das nie. Und dann, als ich dann mal zu Ärzten ging und sagte, Mensch, ich habe hier Symptome und ich fühle mich nicht so, und guckten sich immer das große Blutbild an, sagten, alles in Ordnung mit den, Sie sind gesund. Ich sagte, ja, aber ich fühle mich nicht so. Das war das eine, dass ich mich viel mehr mit meiner eigenen Gesundheit beschäftigte und mich erinnerte, dass ich vor 25 Jahren ein paar Jahre Medizin studiert habe. Also habe ich angefangen, mich mehr in solche Themen reinzuknien und habe viel recherchiert. Und zusätzlich dazu habe ich gesehen, dass in den Unternehmen, mit denen ich arbeite oder die Menschen, die zu meinen Trainings kamen, wenn ich dann so ein bisschen über gesundheitliche Themen sprach, weil es nun auch etwas ist, was mich betraf und ich dann einfach so ein paar Erkenntnisse teilte. Wenn ich Erkenntnisse teilte, merkte ich, dass so bei 30-35% der Teilnehmenden plötzlich die Ohren ganz groß wurden und ein ganz reges Interesse daran hatten. Dadurch habe ich festgestellt, dass das Thema Gesundheit, also wir reden jetzt nicht von, ach, ich fühle mich heute nicht so gut oder ich habe mal schlecht geschlafen, sondern wir reden über, ich habe ja wirklich Symptome, ich habe Schlafstörungen, ich habe Verdauungsstörungen, ich habe Stimmungsschwankungen, ich bin nicht mehr so stressresistent, ich fühle mich erschöpft. Als ich anfing, darüber zu sprechen, ich hatte das jetzt alles nicht, aber als ich anfing, so ein bisschen über meine Themen zu sprechen, hörte ich, was die Menschen so beschäftigt. Und zusätzlich dazu war ich dann auch erschrocken, wie jung die Menschen teilweise sind, die das so beschäftigt. Also ich erinnere mich ganz konkret beispielsweise an die Assistentin einer Personalchefin, die war Mitte 20 und die war ein halbes Jahr ständig out of order. Die war immer zu Hause ganz dolle krank. Und ich dachte, wow, das ist schon ein Thema. Und ich merkte, dass das Thema Gesundheit, was auch immer relevanter wurde, ist das Thema Mental Health, also die mentale Gesundheit. Und in meiner Recherche habe ich immer mehr festgestellt, wir können ja vielleicht gleich auf die drei Faktoren, also die drei Elemente kommen, habe ich festgestellt, dass das Thema Mental Health ganz, ganz oft eine biologische Ursache hat. Das heißt, Menschen, die vielleicht mit solchen Symptomen daherkommen wie Angststörung, Depression, das heißt nicht unbedingt, dass die jetzt schwer traumatisiert sind, sondern ganz oft kann es eine rein biologische Ursache haben, die dazu führt, dass sich im Gehirn dieser Menschen etwas verändert, was dazu führt, dass sie solche Symptome entwickeln. So, und das waren so die beiden Triebfedern. Und dann habe ich hier in Hannover ich kenne hier einen wunderbaren Arzt, hatte das ganz lang vergessen, dass ich ihn kenne. Und als ich so merkte, ich komme so gesundheitlich nicht an, also ich hatte mich schon selbst sehr rausgezogen aus dem Schlamassel und merkte aber, so ein bisschen gibt's da noch. Ja. Und dann bin ich zu Dr. Stefan Bortfeld, ein ganz wunderbarer, man nennt das funktioneller Mediziner. Funktionelle Medizin, das sind die Ärzte, wo man hingeht, wenn die normalen Ärzte irgendwie nicht weiterkommen. Und funktionelle Medizin ist eine Zusatzausbildung zur klassischen medizinischen Ausbildung. Und der schaute dann einfach woanders hin. So, und sagte, lass uns doch mal dies oder das angucken. Und zeitgleich hatte ich aber ganz viele Sachen mitgebracht, wo er sagte, oh, das könnte ich mal bei meinen Patienten ausprobieren. Und das funktionierte auch. Und dann sagten wir irgendwann, lass uns doch mal zusammen ein Buch schreiben darüber. Und so ist das Buch entstanden, ja.
Und es macht ja auch gleich Appetit, wenn man es in die Hand nimmt. Lange leicht leben. Wer möchte das nicht, ne?
Ja.
In einer Zeit, in der so viele Leute gestresst sind, auch von der Arbeit, ne, muss man sagen.
Ja, genau. So. Und das, also, vielleicht nochmal kurz, um so ein großes Bild aufzumachen. Es gibt ja verschiedene Arten von Stressoren. Also es gibt ja einmal die Stressoren, wo du sagst, boah, macht richtig Spaß. Ne? Also es gibt so, Stress ist ja, es gibt ja Dinge, die machst du total gerne und trotzdem ist es eine Art von Stress für deinen Körper. Nehmen wir ein Beispiel. Sag mal, du planst eine Familienfeier, das ist richtig viel zu tun. Oder du renovierst deine Wohnung. Ich habe vor ein paar Tagen hier gerade ganz viel in dem einem Zimmer rumrenoviert. Aber ich bis nachts um 11 war ich hier und habe mit der Säge Dinge geschnitten und am nächsten Morgen um 6 gleich auf und weitergemacht. Kennen wir alle. Oder ein Projekt, auf das wir gerade richtig Bock haben, wo wir uns richtig ins Zeug legen.
Machst du dein Projekt?
Ja. So, und das macht Spaß. Und zugleich ist es eine Art von Stressor für unseren Körper. Und das ist vollkommen normal. Wir sind ja nicht dafür gemacht. Also man sagt ja immer, ein Schiff ist im Hafen am sichersten, aber es ist quasi fürs Meer gemacht. Und was dann passiert, ich betrachte immer drei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene des Gehirns und des Nervensystems. Also in so einer Situation, die mir gefällt, wo ich etwas tue, was mir Spaß macht, die mich aber fordert, sorgt mein Gehirn dafür, dass die gesunde, die sogenannte Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenachse aktiv wird und ich schotte Cortisol aus. Cortisol ist ein Hormon, was dazu beiträgt, dass meine Leber eine ganze Menge Glucose ausschüttet und diese Glucose, dieser Energiebaustein, sorgt dafür, dass ich genügend Power habe und so lange an dem Projekt arbeiten kann. Parallel dazu, wenn man jetzt die körperliche Ebene anschaut, wird man wahrscheinlich sehen, ich habe ein bisschen höheren Herzschlag, ich habe vielleicht ein bisschen höheren Blutdruck. Der Körper ist so ein bisschen im Stress. Und das ist vollkommen normal, bis mein Zimmer fertig renoviert ist oder bis das Projekt fertig ist. Und dann fährt das alles wieder runter. Das ist normale Stressreaktion. Und es gibt auch die Stressoren, die sind vielleicht ein bisschen weniger angenehm, sowas wie, du kriegst eine ganz dringende Deadline rein oder du hast einen Konflikt mit jemandem, beruflich oder privat, oder machst dir Sorgen über irgendwas. Ne, in diesen Momenten reagiert unser Gehirn ein bisschen anders. Also auf der einen Seite wird auch die Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenachse aktiv und zugleich wird ein Teil noch deutlich aktiver, über den ich gerade schon sprach, diese Amygdala. Und die Amygdala, dieser Gefahrenriecher des Kopfs, dieser Teil, der die emotionalen Impulse verarbeitet, wenn er richtig, richtig aktiv wird, also man spricht dann von einem Hyperarousal, eine Übererregung, dann dehnt sich diese Erregung aus bis in den präfrontalen Kortex hinein und du hast dann vorübergehend nicht mehr so viel Zugriff auf die höheren kognitiven Fähigkeiten. Beispiel. Gabriel, stell dir vor, du bist im Streit mit jemandem. Schreit euch gegenseitig an. In diesen Momenten, in so einem Moment, wirst du wahrscheinlich nicht besonders viel Empathie für den anderen empfinden können. Es hat damit zu tun, dass die Netzwerke für Empathie im präfrontalen Kortex sind und wenn du in einer Übererregung bist, dann kannst du nicht mehr so gut darauf zugreifen. Oder plötzlich sagt dein Chef vor versammelter Mannschaft, Gabriel, steh mal auf, erzähl mal, was ist denn jetzt eigentlich mit dem und dem Projekt? Und dann stehst du da vielleicht vor 40 Menschen. Für manche Menschen ist das echt Stress. Was passiert in dem Moment? Dein Geist schränkt sich ein. Und die fallen nicht all die, wir kennen das, dass wir im Nachhinein denken, verdammte Axt, warum habe ich nicht das und das und das und das gesagt? Auch das ist eine Stressreaktion. So, das sind zwei Arten von Stressreaktionen. Einmal, wir tun etwas, was uns Spaß macht, was körperlich als Stressor wahrgenommen wird. Oder wir haben eine Situation, die vielleicht weniger angenehm ist, die nehmen wir auch als Stressor wahr. Und sobald die Situation vorbei ist, fährt unser System wieder runter. Das heißt, diese Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenachse beruhigt sich. Spätestens nach einer Nacht Schlaf bist du wieder in einem normalen Zustand. Das ist eine normale, gesunde Stressreaktion, wie sie für gewöhnlich sein sollte. So, wenn wir aber zu lange oder zu oft im Stress sind, wenn wir dann vielleicht noch unser Gehirn gestresst haben durch zu viel Social Media, wenn wir monatelang unter Volldampf fahren, dann kommen wir in eine zweite Phase. Und in dieser zweiten Phase, ich nenne das ist immer so, das ist so eine Disbalance. Und was hier geschieht ist, dass diese Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenachse, die ist ständig überaktiv. Und wenn du über einen zu langen Zeitraum Cortisol ausschüttest, und das ist immer das Resultat, wie diese HHN-Achse aktiv ist für einen zu langen Zeitraum, schüttest du zu viel Cortisol aus. Und wenn das geschieht, beginnt dieses Übermaß an Cortisol, dein Gehirn zu verändern. Zwei Dinge passieren. Erstens, der Hippocampus in deinem Gehirn verändert sich. Der Hippocampus, das ist die Nervenzellfabrik. Und unter zu viel Stress, zu viel Cortisol schrumpft der Hippocampus. Das heißt, die Nervenzellfabrik deines Gehirns wird kleiner. Und weniger Hirn ist weniger gut. Und das Zweite, was geschieht, ist, dass in deinem präfrontalen Kortex bestimmte Netzwerke sich beginnen aufzulösen. Das heißt, du verlierst, nochmal zum Verständnis, was kann der präfrontale Kortex? Dort sind all die höheren kognitiven Fähigkeiten, vorausschauende Handlungsplanung, Impulskontrolle, die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, Empathie. All diese Fähigkeiten sind dort verborgen. Jetzt stell dir vor, manche dieser Netzwerke lösen sich auf. Ja. Du verlierst quasi rein physiologisch Netzwerke, die mit bestimmten Verhaltensweisen assoziiert sind. Ja. Das heißt, auf einer geistigen Ebene bist du gar nicht mehr in der Lage, so zu agieren, wie du gerne agieren würdest, weil die auf einer biologischen Ebene die Grundlage dazu führt. Ja. So, und jetzt passiert noch was. Wenn wir uns jetzt die körperliche Ebene anschauen, dieses regelmäßige Cortisol beginnt dafür zu sorgen, dass in deinem Körper mehr Entzündungen entstehen. Und das merkt man anfangs gar nicht. Das sind, kurzer Sprung zum Buch, die drei Säulen der Gesundheit. Eine Säule sind Entzündungsprozesse, gesunde Entzündungsprozesse. Es gibt aber auch ungesunde. Die ungesunden, das sind die sogenannten stillen Entzündungen. Also zu viel Cortisol über einen zu langen Zeitraum sorgt dafür, dass in unserem Körper stille, versteckte Entzündungsprozesse entstehen. Und diese stillen Entzündungen spürst du nicht, die tun nicht weh. Aber sie beginnen, je nachdem, jeder hat individuelle Schwachstellen, beginnen sie in deinem Körper etwas zu verändern. Bei manchen ist es vielleicht Herzkranzgefäße, bei manchen kann es vielleicht eine Autoimmunerkrankung begünstigen, bei manchen Menschen greift es vielleicht im Ohr etwas an, du hast Verlust deines Hörsinnes. Das ist das, was so in dieser zweiten Phase einer Stressreaktion passiert. Frag du mal wieder, sonst monologisiere ich so. Es gibt übrigens noch eine dritte Phase, können wir gleich noch drüber sprechen.
Es ist ja auch total interessant, ja. Und ich glaube, für viele ist das nochmal so eine Ebene tiefer, weil wir reden immer viel von so diesen Buzzwords, ja. Von Burnout, ja. Und Stress und bliblablub.
Ja.
Aber warum das so ist und vor allen Dingen, was man denn tun kann, das ist ja die interessante Frage. Und jetzt hören bestimmt auch noch Leute aus Personalabteilung zu, die sich ein bisschen auch um betriebliches Gesundheitsmanagement mittlerweile kümmern. Vielleicht können wir denen, außer dem Buch natürlich selbst, das man sich unbedingt mal kaufen sollte, in den Shownotes findet ihr alles. Was kannst du denen mitgeben, die jetzt vielleicht auch in Unternehmen was für eine Gesundheit tun können?
Ja, es braucht die Aufklärung. Ich glaube, es braucht ein Verständnis dafür, was passiert da eigentlich. Wir könnten das nämlich, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, also was ich im Grunde genommen aufmache mit dieser Matrix, das sind ja quasi drei Ebenen, Geist, Nervensystem, Gehirn und Körper, in einer gesunden Stressreaktion, in einer Dysbalance, und dann gibt es die dritte Ebene, das ist quasi das, wo wir schon richtig Schaden davon tragen. Und was hilft zu verstehen ist, wir können also Stress ist nicht die Ursache für alle Krankheit. Aber starker, über längere Zeitraum erlebter Stress kann unglaublich viel in uns kaputt machen. Das geht von Mensch, der Mitarbeitende ist nicht mehr die beste Version von sich selbst, der hat nicht mehr Zugriff auf all seine höheren Fähigkeiten. Das geht aber so weit, worst case, dass wenn wir dieses Cortisol über einen zu langen Zeitraum ausschütten, passieren mehrere Dinge. Das eine ist, das zu hohe Cortisol und das damit verbundene Risiko von stillen Entzündungen kann im Worst Case dazu führen, dass du sogenannte Neuroinflammation entwickelst. Und Neuroinflammation, wie der Name schon sagt, sind Entzündungen im Nervengewebe. Und wir wissen, dass Neuroinflammation immer assoziiert sind irgendwann mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Demenz. Und zugleich sind sie aber auch bei manchen Formen von Angststörungen und Depressionen mitverantwortlich. Das heißt, wir können durch einfach zu viel Stress, können wir an einen Punkt kommen, wo wir am Ende des Tages Symptomatiken wie Angststörung, Depression, Mental Health entwickeln. Und dieser Begriff Burnout, der ja sehr weit ist, aber im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, wenn wir über einen zu langen Zeitraum zu viel Cortisol ausschütten, gibt es irgendwann eine Phase, wo der Körper durch dieses zu viel einfach erschöpft und dann haben wir zu wenig. Mhm. Und zu wenig, das konnte man auch vor ein paar Jahren im Manager-Magazin lesen, Maximilian Fissmann. Der Fissmann, der Heizungshersteller, war zu lesen, dass er einfach kein Cortisol mehr hatte. Und das ist ein bekanntes Phänomen, wenn ich einfach zu lange, zu viel Gas gegeben habe, erschöpft irgendwann ein Teil meines Körpers. Und wenn ich kein Cortisol mehr ausschütte, dann bin ich in der Symptomatik von tiefer Erschöpfung. Weil was jetzt geschieht, ist Folgendes. Cortisol macht zwei Dinge. Erstens, es sorgt dafür, dass unser Körper Energie hat. Und zweitens, es hemmt Entzündungen. Jetzt kann man sich fragen, übrigens, das ist das Paradoxe. Ich sage immer, oh, man hat viel Cortisol, aber trotzdem erhöhte Entzündungen. Warum? Weil unser Körper irgendwann eine Resistenz entwickelt. Das heißt, die Zellen, die Entzündungsbotenstoffe ausschütten, können für gewöhnlich in einem normalen Zustand vom Cortisol runterreguliert werden. Cortisol hat entzündungshemmende Eigenschaften. Die von uns, die man kennt, die Menschen, die manchmal so einen richtigen Allergieschock haben, den gibt man Cortisonspray. Also Cortison ist quasi eine Vorstufe von Cortisol. Es ist chemisch sehr ähnlich. Und das Cortisonspray reguliert das Immunsystem runter und dann reduzieren sich die Allergiesymptome. So, das ist das, was für gewöhnlich geschieht. Cortisol reduziert Entzündung. Wenn ich aber einen zu langen Zeitraum Cortisol ausschütte, entsteht eine sogenannte Cortisolresistenz auf der Ebene des Immunsystems. Das heißt, du hast zwar unglaublich viel Cortisol, aber dein Immunsystem reagiert nicht mehr. Das erkennt man manchmal daran, wenn man jemand ist, der sagt, oh, ich habe ständig Erkältungen oder ich habe ständig irgendwelche Entzündungen oder das dauert viel länger als früher. Kann es?
Von einem ins andere, ne? Das kennen wir auch.
Und wir erklären das auch in dem Buch. Man kann das ganz einfach checken. Wenn man sich fragt, oh, mir geht's, jetzt erzählt er die ganze Zeit von Cortisol. Wie finde ich das denn raus? Ganz einfach. Man muss noch nicht mal zu einem Arzt gehen. Man kann von zu Hause aus ganz einfach bei mehreren Laboren gibt's das in Deutschland. Die schicken einem so ein paar Röhrchen zu. Da spuckt man rein, schickt den Speichel hin. Und dann lässt man einen sogenannten Cortisol-Tagesverlauf messen. Also man guckt zu verschiedenen Tageszeiten, wie ist mein Cortisol-Level? Bin ich noch in einem gesunden Bereich? Was ich oft erlebe, wenn ich diese Führungskräfte habe, die mir erzählen, ständig erkältet oder ständig platt, wo ich sage, machen Sie mal einen Cortisol-Tagesverlauf. Ich habe noch nie jemanden erlebt, bei dem das Cortisol jetzt nicht schon ziemlich aus der Balance geraten wäre. Also das Erste, ich weiß, ich springe, aber das war so wichtig, dass wir, dass zu viel Cortisol sorgt dafür, dass wir quasi irgendwann Entzündung entwickeln, weil es eine entzündungshemmende Eigenschaften passiert. So, und jetzt das Worst Case, wenn wir quasi an einem Punkt sind, wo unser Körper so erschöpft ist, dass er kein Cortisol mehr ausschüttet, ohne Cortisol, noch weniger Entzündungsregulation. Und zweitens, was macht Cortisol? Es sorgt dafür, dass die Leber Glucose ausschüttet. Denn wenn du morgens aufstehst, Gabriel, und bis mittags nichts isst, woher kriegt denn dein Körper die Energie? Du hast morgens einen Cortisol-Peak, das ist die sogenannte Cortisol-Awakening-Response, und du hast einen ganz starken Anstieg von Cortisol, und das sorgt dafür, dass deine Leber viel Glucose ausschüttet und Gabriel hat Energie. Wenn dieser Peak aber ausbleibt, wenn quasi dein Körper kaum noch Cortisol ausschüttet, dann kann auch keine Glucose zur Verfügung gestellt werden. Und das ist dann die tiefe Erschöpfung, das ist dann die Müdigkeit, das ist dann dieses, oh, ich habe jetzt schon 3 Kaffees getrunken und trotzdem komme ich irgendwie nicht auf Touren. So, das ist quasi das Worst-Case-Szenario. Auf einer geistigen Ebene bist du dann in diesem Zustand von ich kämpfe mich irgendwie durch den Tag durch. Bin nicht mehr wirklich groß kreativ. Ich bin nicht mehr Gestalter meines Lebens, sondern ich schaue, dass ich überlebe. Auf einer neurobiologischen Ebene hast du schlimmstenfalls Entzündungsprozesse im Nervengewebe. Das ist nochmal eine Nummer schlimmer, als wenn sich quasi nur Netzwerke auflösen. Und das Fiese an der Stelle ist, dann hast du manchmal Menschen mit Angststörung oder Depression und da helfen noch nicht mal mehr diese sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Das sind diese Psychopharmaka, die helfen. Also Serotonin ist ein ganz wichtiger Botenstoff im Gehirn, der gerade bei Angststörung oder Depression ein bisschen aus der Balance geraten ist. Und den kann man mit bestimmten Psychopharmaka kann man den stützen. Aber manchmal hilft das noch nicht mehr. Also viele Menschen reagieren gar nicht dann auf Psychopharmaka. Das kann viel damit zu tun haben, dass einfach Entzündungsprozesse im Gehirn sind. So, und auf einer rein körperlichen Ebene bist du einfach, du hast keine Energie mehr zur Verfügung. Du hast immer mehr diese Entzündungsprozesse, die sich irgendwo manifestiert haben können. Du hast dadurch, dass kein Cortisol da ist, hast du quasi auch ganz wenig entzündungsregulierende Wirkung. So, und das ist im Grunde genommen the big picture, warum das so hilfreich ist für manche Menschen zu und frühzeitig zu verstehen. Okay, das ist im Grunde genommen der Weg von, ich habe ein bisschen viel Stress, aber ich regeneriere wieder, bis hin zu, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist, und dieses Warum oder zu verstehen, was passiert, wenn, hilft idealerweise, um das eigene Verhalten frühzeitig anzupassen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das ist etwas, was ich vielen Unternehmen und gerade auch Menschen in den Personalabteilungen gerne versuche zu vermitteln, damit sie ein Verständnis haben, zum einen, Mental Health ist nicht immer ein psychischer Knacks, sondern ich versuche das so ein bisschen aus diesem Stigma rauszuholen. Ganz ehrlich, Gabriel, ne, also früher war es immer, der Kollege hat einen Herzinfarkt, ja, scheiße, aber der hat ja auch viel Gas gegeben, aber das ist ja fast schon wie ein Orden, ne? Da hat jemand zu viel Gas gegeben, hat einen Herzinfarkt, der muss sich wieder recovern. Aber niemand würde sagen, der ist jetzt fragil. Bei Psycho- oder emotionalen Themen, also bei Mental Health Issues, rutscht man leicht in diese Psycho-Ecke. Und das versuche ich quasi ein bisschen zu entstigmatisieren, indem ich erkläre, vielleicht hat er einfach nur zu viel Stress gehabt und seine Schwachstelle war jetzt nicht das Herz, sondern war sein Nervensystem.
Also darüber müssen wir auf jeden Fall noch viel mehr reden. Und ich finde es super, dass ihr mit diesem Buch auch einen wunderbaren Gesprächsanlass nochmal geboten habt, gebackt mit sehr, sehr vielen Studien, sehr, sehr viel, was da drin steckt. Von daher holt euch dieses Buch, die drei Säulen der Gesundheit, Spiegel Bestseller geworden. Toller Erfolg für euch. Bin auch schon gespannt, worum es dann im nächsten Buch gehen wird, denn ich bin mir sicher, es wird eins geben. Aber ich lasse mich überraschen, Sebastian. Schön, dass du wieder da warst. Dir weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund vor allen Dingen.
Danke.
Und ihr da draußen, nehmt euch das doch mal zu Herzen. Ich glaube, wir alle sollten uns das zu Herzen nehmen, denn wir alle sind ja auch in diesen digitalen Geräten drin. Das ist ja auch ein kleiner Punkt, wie wir am Anfang des Gesprächs festgestellt haben. Vielen Dank, Sebastian, und bis bald hoffentlich.
Sehr gerne, Gabriel. Schön, dich wieder gesprochen zu haben.
Ciao, mach's gut.
Ciao.